Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Liebe Leute, es weihnachtet noch mehr als letztes Mal. Jetzt ist wirklich die letzte Show vor Weihnachten. Deswegen Glückwünsche gibt man ja nicht, sondern wie heißt das, Markus, was man zu Weihnachten verteilt?
Liebe.
Vor Weihnachten.
Liebe.
Liebe, ja. Liebe gibt's am Ende des Podcasts. deswegen müsst ihr lange dabei bleiben, weil Liebe braucht jeder von uns. Und da habt ihr ihn schon gehört, meinen kongenialen Partner, Markus. Wie ist die Lage?
Ja, alles gut soweit, wie es so halt so ist, vor Weihnachten immer noch mal ein bisschen, alles muss ja gefühlt erledigt werden, dann versucht man sich so selbst noch mal irgendwie aus irgendeinem Grund Stress zu machen, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist, aber nein, ich freue mich sehr drauf auf die ersten Weihnachten mit meiner Tochter, die wahrscheinlich noch nicht viel davon mitbekommen wird, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Und sonst freue ich mich sehr auf den heute vorletzten Podcast in diesem Jahr, muss man ja auch dazu sagen. Ja. Einmal der letzte vor Weihnachten und der vorletzte in diesem Jahr, bevor wir eine kleine Winterpause machen. Mhm. Freue mich sehr auf den heutigen Gast, was es da unter anderem auch mal was Neues, Comics auch zu erzählen gibt im Bereich Hobby.
Wollen wir den reinholen, den guten Mann?
Wollen wir reinholen, auf jeden Fall.
Da ist er nämlich, liebe Leute, der gute Famo. Moin.
Grüße euch, guten Morgen miteinander. Danke für die Einladung auf jeden Fall.
Ja, geil, dass du dabei bist. Du hast ja schon, gerne wir auch. Haben einen gemeinsamen Bekannten sozusagen, ne?
Ja, der Steffen.
Sehr gut. Erzähl, wie kennt ihr euch? Was ist da die Connection?
Ganz witzig, ich bin ja eigentlich seit Whatnot schon seit über 2,5 Jahren tätig. Nur in Deutschland war ja die ganze Sache nicht freigeschaltet, erst seit kurzem im Comic-Bereich. Und als ich meinen ersten exklusiven Stream hatte, ich habe ja einen Comic mit Wesley Snipes, ich habe für Wesley Snipes einen Soundtrack für sein Debüt-Comic gemacht, Exile, und habe da ein paar Artprints und Comics verkauft im ersten Stream. Und Er hat diesen Artprint gesehen mit Wesley Snipes, wo ich gemacht habe.
Okay.
Und aus diesem Grund war er dann bei mir in Whatnot drin, hat ihn gekauft und dann ist es mittlerweile ein richtig, richtig guter Homie geworden. Das ist die Geschichte mit Steffen, ja.
Krass. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Habt ihr schon mal getroffen auch oder jetzt?
Ja, also ich habe euch, ich habe ja den Podcast von Steffen gesehen mit euch und an diesem Tag, wo ich ihn gehört habe, bin ich auch zu ihm gefahren, also nach Siegen, und habe ihn dann besucht, aber auch bei mir schon. Also wir haben uns zweimal schon persönlich gesehen, ansonsten telefonieren wir eigentlich fast täglich miteinander.
Ja. Guck mal, ey, das ist auch Liebe.
Ja, ja,
jetzt doch schon früher Liebe im
Podcast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, aber erzähl mal krass, also das kam so zwischendrin irgendwie geschrieben für Wesley Snipes. Kannst du da ein bisschen direkt mal ausholen, was genau da am Start
war? Also soll ich ausholen, wie ich da reingekommen bin oder wie die ganze Sache überhaupt entstanden ist? Oder weil die Story ist halt.
Ja, am besten Podcast. Genau, dass wir verstehen, wie es am Ende dazu zustande kam.
Also dann fange ich versuch's mal zusammenfassend zu machen. Ich mache ja seit über 20 Jahren Musik. Auch hauptsächlich im internationalen Bereich. 2009 habe ich in den USA mein Debüt gehabt mit Shofire Music Group. Die waren auch Grammy nominiert. Habe ein Album rausgebracht, habe mit Jungs von G-Unit gearbeitet, mit Pepper Records und vielen anderen Größen. Und 2015, 16 war ich in England und habe mich für ein Album vorbereitet namens Paradigm, wo nie veröffentlicht worden ist. Da habe ich mit ein paar Jungs wie TQ und Big Brothers etc. an Singles gearbeitet. Und dann kam irgendwann mal der Gedanke mit meinem besten Freund, weil wir eigentlich permanent nur in der Indie-Schiene gelaufen sind, dass wir eventuell irgendwann mal was Major-mäßiges machen, weil wir einfach keine Lust mehr hatten, immer alles zu übernehmen und alles zu machen, alles zu finanzieren. Ja, und dann habe ich von Universal gab es ein Sublabel hier im Süden in Stuttgart. Bei denen habe ich unterschrieben und das war dann auch direkt mein Genickbruch, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin 2 Jahre nicht aus dem Vertrag rausgekommen. Es gab auch Gerichtsverfahren, viele Probleme in der Zeit. Und das Schlimmste für mich war, ich konnte kreativ nichts veröffentlichen in dieser Zwischenzeit, in diesen 2,5 Jahren. Weil ich nicht raus konnte. Also egal, was ich gemacht habe oder im Studio aufgenommen habe, ich konnte nichts veröffentlichen. Und das war halt so ein richtiges tiefes Loch, ne? Und während des Lochs, ich bin so ein Mensch, ich muss kreativ verausgabt werden, weil sonst kannst du mich in die Klapse stecken. Und ich habe mir dann halt wirklich überlegt, also ich bin innegegangen und habe mir einfach überlegt, was hat mir eigentlich richtig gefallen. Und zu der Zeit, wo ich ja klein war, habe ich WWF-Karten gesammelt. Also alles, was jetzt teuer ist, hatte ich alles. Ne? Also ich hatte alles, absolut. Also, ob es die Jordan-Karten waren, ob es die WWF-Karten waren, WCW, ich hatte alles. Ne? Das war, ihr kennt ja noch diese Art Fässer, wo man sich aber drauf sitzen konnte und dann konnte man oben den Deckel reinmachen und der war komplett voll mit Karten. Weil wir wussten ja damals nicht, dass wir die halt in Sleeves oder so reinlegen. So. Und das haben wir alles entsorgt, ne? So wie es vielen getroffen hat. Und wieder auf die Thematik der Comics. Ich war immer so ein Superhelden-Fan und dann habe ich angefangen wieder zu zeichnen. Und zuerst habe ich nur geinkt, also ich habe Pencil-Vorlagen von großen Künstlern genommen und habe mit der Feder Inks gemacht, damit ich wieder in die Thematik reinkomme. Und dann habe ich Adam Lawson kennengelernt. Ich habe auf Twitter damals sehr viele Sachen gepostet und irgendwann hat er mich angeschrieben. Und Adam Lawson ist der Co-Director, kennt ihr den Film von Samuel L. Jackson, Snakes on a Plane? Den hat er mitproduziert und hat auch es gibt eine Hitserie auf YouTube, eine Horrorserie mit 4 Staffeln. Ich habe aber vergessen, wie der Titel von dieser Serie heißt und die hat er produziert.
Okay.
Und dann sind wir so in Kontakt gekommen und er hat in der Zwischenzeit, hat er hier an diesem Comic gearbeitet, The Kill Journal. Da habe ich als Kolorist mitgewirkt, das war mein Debüt.
Okay.
Und hat mir erzählt, du, wir haben das und das am Start, ich finde das, was du machst, cool. Hättest du Bock, eventuell eine Side-Story zu kolorieren, weil wir brauchen noch jemanden. Und dann habe ich gesagt, klar, schick halt die Sachen rum. Ich habe das dann erledigt und dann haben wir uns halt erst richtig gut kennengelernt. Ich habe ihm von meiner Musikgeschichte eigentlich gar nichts erzählt, weil ich wollte das einfach komplett auskoppeln. Und dann hatten wir mal einen Skype-Call und dann hat er mich mal gefragt, was ich so sonst alles gemacht habe. Und dann habe ich ihm so alles erzählt und dann war der halt erstmal baff. Und dann habe ich, ja, warum hast du es mir nicht vorher gesagt? Ich so, du, ich bin halt nicht so gerne ein Mensch, wo halt immer vorne in rein erzählt, was Sache ist oder diese Name-Drops macht oder sonst was. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du Bock hast, mach doch einen Soundtrack für Kill Journal, also gerade für dieses Comic. Dann habe ich gesagt, ich so, ja, okay, cool. Dann habe ich meinen alten Manager von England angerufen, bei denen ich 4,5 Jahre unter Vertrag war, von 2011 bis 2014, 3 Jahre. Und dann Jemo Dajon ist ein sehr bekannter Beat-Producer, der ist bei diesen Leuten auch gesigned. Der hat mir dann kurz ein Beat dafür gemacht. Wir haben dann den Soundtrack gemacht. Das war eigentlich so einfach nur so eine Spaßnummer, würde ich jetzt mal sagen. Ich hatte auch keine Intention, wirklich wieder in diese Musikszene wieder reinzugehen, weil ich einfach sick and tired of diese ganzen Sachen war. Und dann war es dann auf einmal so, dass ich diesen Soundtrack gedroppt habe. Und in der Zwischen, also kurz bevor ich das gemacht habe, ihr kennt doch bestimmt die Nummer von Lorenz Büffel und Ike Hüftgold, Johnny Depp, oder? Ja, ich habe ja die internationale Nummer in Las Vegas mit Contour Records gemacht, diese englische Version. Die habe ich dann mit Lorenz Büffel, Ike Hüftgold gemacht und mit Summerfield Records und Contour. Und danach haben sich sehr viele Techno-Leute und Hausleute im Bereich dieser Sektion gemeldet und ich bin ja eigentlich straight up conscious Hip-Hop Artist, also Oldschool Hip-Hop im amerikanischen Bereich. Und dann hat so wieder alles so Schlag auf, wieder kam wieder alles so auf einmal. Dann habe ich mit Soco Records gearbeitet in Kalifornien bei einer Nummer. Dann habe ich noch andere Nummern gemacht und dann dachte ich, ich so, hey, weißt du was? Ich glaube, ein letztes Album schadet, glaube nicht. Machen wir halt. Und in der Zwischenzeit wollte ich dann nach Italien gehen, zu meine Großeltern besuchen und dann bekomme ich über Telegram eine Message von Adam Lawson und da sagt ich so, hey Fa, hast du mitbekommen, was gerade bei uns geht? Ich so, ja, ich habe gesehen, ihr habt ein Foto mit Wesley Snipes gemacht und ihr kündigt irgendwas an, wovon ich noch gar nichts weiß. Und er so, ja, genau. Ich so, wir checken gerade ab, ob du eventuell den Soundtrack dafür machen kannst. Und dann dachte ich, ja, geile Sache, gucken wir, was wir machen können. Und 2 Wochen später meldet er sich und sagt, ich so, hey Fa, ich muss dich enttäuschen, du kannst den Soundtrack nicht machen, weil in der Zeit hatten die irgendeinen Deal mit Audible und die hatten dann irgendwie ein bestimmtes Vertragssegment, wo irgendwas da darauf gegriffen hat, dass man dafür keinen Soundtrack machen konnte. Dann war das für mich außen vor, also war für mich erledigt. Und dann kurz bevor ich nach Italien gehen wollte, klingelt's nochmal. Go for it. Und ich hab's ja total vergessen. Ne? Und dann schreibe ich so, was meinst du? Ich so, ja, du hast die Freigabe mit dem Wesley Snipes Soundtrack. Und ich dachte, shit, geil, okay. dann frage ich ihn, ich so, kannst du mir die offizielle Freigabe geben, dass wenn wir Pressearbeit machen in großen Hip-Hop-Magazinen oder so, dass wir die Sachen announcen können und die halt offiziell bekannt geben können. Und 2 Tage später habe ich die dann bekommen. Dann hatten wir einen Skype-Talk im Team. Ging dann 5 Minuten. Dann kam halt die nächste Bombe, habe ich gesagt, ich so, einziges Manko, du musst in 2 Wochen fertig werden. Und dann habe ich gesagt, ich so, ich bin in Italien, ich kann von mir aus den Song schreiben, schick mir den Script von der ersten Ausgabe, dass ich eventuell die Thematik gut auffassen kann. In der Zwischenzeit haben die mit Wesley Snipes so ein kleines Intro-Video gedroppt, der ist bei mir auf der Instagram-Page auch drauf, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann habe ich die Lyrics geschrieben, bin wieder zurück, hab's dann direkt aufgenommen, abgemischt. Und aber ich bin so ein Mensch, ich schaue halt immer so über den Tellerrand. Wenn ich immer eine bestimmte Option habe, gucke ich dann noch, was kann ich aus diesem Projekt noch alles machen. Und da ich viele Leute auch im Filmbereich kennenlernen durfte, dachte ich, sobald man ein Musikvideo machen kann, hat man automatisch die Freigabe, dass man Sachen bei Film Awards einschicken kann. Weil es ja was Außergewöhnliches war von Wesley Snipes und das erste Projekt, dachte ich, okay, vielleicht können wir ja eventuell ein Musikvideo machen und den dann in verschiedenen Film Awards auf der ganzen Welt einschicken und vielleicht können wir da irgendwas reisen. Was war das Problem? Ich hatte 24 Stunden Zeit, ein Video zu machen. So, dann haben wir ein Filmstudio hier bei uns in Kirchheim in der Nähe gebucht für 2 Stunden. Das Problem war halt für mich, wie schaffe ich es in einer Location ein Musikvideo zu machen, das nicht langweilig wird, aber trotzdem professionell aussieht und trotzdem mitreißen kann, während man den Song hört. Und dann ist ein Video von Busta Rhymes in diesem Moment gelaufen. Ja, und dann gucke ich so und er ist ja bekannt dafür, Single-Shots zu machen und er bewegt sich immer sehr viel und die Kameras gingen ja immer nach vorne oder zurück, aber er war immer im gleichen Raum, diese alte Oldschool-Szene halt. Ne?
Ich erinnere mich.
Dann dachte ich, okay, nice. Ich habe dann ein paar Masken abgecheckt, damit irgendwas außergewöhnlich dann noch dazukommt. Und dann gibt's hier noch diese Filmmaske von Killjournal. Das ist eine Replika-Filmmaske. Die haben wir dann als Easter Egg für den anderen Comic von Adam Lawson verwendet. Dann haben wir es gedreht und dann haben wir es weltweit eingeschickt. Also so kam dann dieses Projekt zustande. Und das Krasse war, wir haben weltweit 11 Awards gewonnen. Unter anderem waren wir auch in Frankreich bei den Red Movie Awards. Der ist auch im Circle von den Social Society Awards, wo Oscars etc. prämiert werden. Da haben wir den besten Musikvideo und besten Soundtrack gewonnen. Auch bei den Independent Short Film Awards in Los Angeles. Da sind wir guter geworden, glaube ich. Und so hat sich dann so alles so mitgemischt. Und durch dieses Projekt bin ich dann zu den Retailern in den USA gekommen. Und dann dachte ich, alles klar, dann mischen wir halt jetzt auch mit, ne? Weil wenn man jetzt so vergleicht, die Musikindustrie ist ein sehr schwieriges und sagen wir mal dreckiges Geschäft, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sehr stark in die Thematik reingeht. Und bei der Community, jetzt heißt es in der Card-Community oder auch in der Comic-Community, sind halt viele eher so zusammenhaltend, sage ich mal. Es gibt zwar so ein paar Leute, die gerne so einen Rücken in Messe so reinrahmen, so indirekt oder jemanden ausnutzen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel geringer und mit guter Menschenkenntnis kann man ja schon eigentlich meistens immer. Vor allem im Alter kann man sogar auch selektieren, in welche Richtung diese Leute gehen. So bin ich zu dieser ganzen Wesley Snipes-Geschichte gekommen.
Sorry, ey.
Ja, habe ich genau so erwartet. Hätte ich genauso gedacht, dass es genau so passiert. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Comic-Community, weil da haben wir noch bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt.
Also die Comic-Community selbst, die ist ja in USA schon immer groß gewesen. Ne? In Deutschland hakt es immer mit dieser Geschichte von, wie soll ich es am besten erzählen? Man kauft deutsche Comics über Panini, aber grundsätzlich, es ist ja wie bei Karten so, wenn ihr jetzt deutsche Karten kauft, haben die niemals den gleichen Wert wie die amerikanischen. Ne? Aber dann gibt es ja noch 5000 verschiedene andere Aspekte. Mal abgesehen davon, dass es sehr viele gibt, die sagen, Comic als Investment, als auch Karten als Investment, aber so kann man es ja gar nicht sagen, weil die Karte hat ja nur einen Sammelwert. Die hat keine Unternehmensanteile, keine Marktanteile, es sei denn, irgendeine historische Geschichte liegt bei. Sag mir, wenn ich falsch liege.
Ja,
absolut. So. Bei dem Kartengame sehe ich, dass Whatnot sagen wir mal, den Marktwert ziemlich kaputt macht. Vor allem in der Hobby-Sektion sehr viel zerstört. Und in USA ist das auch extrem geworden mit der Comic-Szene. Was viele halt nicht verstehen ist, wenn man jetzt reguläre Comics kauft, als Beispiel, wo ja du jetzt im Store kaufen kannst, so wie auch die Comics, sind die regulär zum Einkaufen, aber es gibt auch Exclusives. So, und ich bin in diesem Bereich, jetzt zum Beispiel, da ich auch CGC-Artist bin, wenn ich Sachen einschicke, kann ich sie signieren, kann Yellow Label bekommen, auch Karten, alles drum und dran. Wenn ich aber jetzt von Spider-Man, kommt jetzt zum Beispiel eine Ausgabe raus, ja, dann sind jetzt zum Beispiel 5 oder 6 Retailer und sagen, du, wir haben jetzt die Lizenz, aber die Lizenz hat einen Print-Run von Minimum 3 oder 5000 Exemplaren. Ne? Sonst kannst du nicht ein Cover machen, ein eigenständiges. Als Künstler kannst du auf diesem Cover nicht arbeiten. Dann ist eigentlich immer meistens so, du hast Lizenz für die und die Art. Dann buchst du bestimmte Künstler, die einen guten Verkaufswert haben, wenn die Sachen gedroppt werden. Und dann hast du diese Printruns.
Okay.
So, und in diesem Bereich bin ich so ziemlich gut vertreten. Ich arbeite sehr eng mit einem Partner, den ich jetzt seit 4 Jahren kenne, stark zusammen. Und wenn interessante Sachen sind, machen wir da was. Wenn nicht, lassen wir uns einfach nur auslaufen, weil die Chance ist halt auch relativ groß, dass du halt sehr viel Geld verbrennst. Ne? Auch wenn der Druckpreis anders ist wie der Verkaufspreis, du musst ja auch die Menge verkaufen können. Und manchmal gehen die Sachen schief, manchmal werden die Sachen exorbitant teuer, aber ihr wisst ja selber, im Sammlerobjektwert ist halt die Wahrscheinlichkeit halt immer groß, dass man einen Griff aufs Klo macht. Und das wollen halt die Verkäufer nicht. Ne? Vor allem, wenn man das dann noch gewerblich macht, muss man da halt noch mehr drauf aufpassen.
Wie groß ist, würdest du so sagen, in Deutschland die Comic-Community? Ist die jetzt
Also ich finde, ich war jetzt letztes Jahr war ich in der Comic-Con in Stuttgart und ich war mega enttäuscht. Zum einen, ich kenne einen sehr guten Freund von mir, Damon Paul. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Er macht sehr viel für die Fast and Furious-Reihe und hat auch, ihr kennt doch bestimmt von David Hasselhoff Knight Rider.
Klar, verständlich.
Ja, und er hat den 1:1 Nachbau von diesem Auto. Er kann auch mit der Uhr reden, mit dem Auto.
Kann ich auch, Apple Watch heißt
Ja, genau. Und bei ihm ist es halt dann so gewesen, dass es ein paar Schereien gab, wegen, er wollte einen Raum haben, wollte die Autos von, die Nachbauten von Fast and Furious einbauen. Und dann habe ich schon gehört, ah, okay, ist komisch. Und ich erinnere mich, letztes Jahr, wo ich mit meiner Freundin dort war, gab es eine Signing-Session von Christopher Lambert und Scott Adkins. Und ich dachte mir, okay, wir kennen ihn, Christopher Lambert war ja Raiden bei Mortal Kombat zum Beispiel oder Highlander. Und ich dachte mir, okay, ich habe keine Comics, ich werde bestimmt vor Ort welche finden. Ich war in dieser Comic-Con und ich habe nur zwei Comic-Stände gefunden. Einmal von der Sammlerecke und ein anderer, der wo einfach so Comics verkauft hat. Und dann war ich bei der Sammlerecke und habe gesagt, ich so, hey Jungs, habt ihr mir was von Mortal Kombat da? Und dann sagt er, ja, nee. Warum brauchst du so? Ich so, wie, warum brauche ich sowas? Ich so, hier da hinten tut Christopher Lambert sein und ihr habt keine Mortal Kombat Comics. Ich so, ich weiß nicht, ihr seid Verkäufer. Nee, nee, wir haben nichts da. Dann habe ich mich richtig angepisst und habe mich richtig aufgeregt. Und du bist so durchgegangen. Also du bist wirklich so gelaufen. Meine Freundin hat bei sowas eh Probleme schon. Und dann hat sich das für mich erledigt. Weil wenn man das schon als Comic-Con präsentiert, ich weiß nicht, ihr habt doch bestimmt Videos in den USA gesehen, wie da die Sachen
Ja,
ablaufen.
klar.
Das ist halt absolut kein Vergleich. Also wo ich dann auch bei Panini war, war ich da auch ein bisschen enttäuscht, wie so die Aufmachung oder allgemein die Repräsentation in diesem Bereich ist. Deswegen dachte ich so, hey, ich bin im falschen, entweder bin ich im falschen Film oder halt weiß ich auch nicht. Und was mich ganz arg aufgeregt hat, war, es gibt auch ab und zu so so Stände, wo dann Fotos von Stars verkauft werden mit Autogrammen. Ne? So, und ich bin ja ein Mensch. Ich denke immer logisch nach und versuche dann aufzuschlüsseln, woher weiß ich, dass die Unterschrift echt ist. Ne? Und da war halt tatsächlich ein Stand, ich weiß jetzt nicht mal den Namen, will ich auch gar nicht erwähnen, wenn ich mich auch sogar daran erinnern würde, dann bin ich da und dann sehe ich von Van Damme und Stallone ein paar fotografierte, also Fotos mit Signaturen und da war halt keine COA von, sei es von Beckett, sei es von GSA, weißt du, von CG, also war gar nichts da. Und dann sagte mir tatsächlich eiskalt, ja, wenn du willst, kann ich dir ein COA aufschreiben. Und dann sage ich zu dem, ich so, ja, und wer bist du, dass du mir bestätigst, dass er, und der ist ja komplett ausgerastet in dem Moment. Und dann dachte ich mich so, ich bin absolut definitiv im falschen Film. Also, da bin
Wobei,
ich. Ja.
für Comic Raiden kenne ich, also PSA macht das glaube ich auch inzwischen, aber
CGC ist da. CGC
CGC.
ist Nonplusultra. Ich
Und
habe
die
auch
machen auch
viele.
Autogramme, oder? Die zertifizieren Autogramme, oder?
Ja, aber grundsätzlich mag ich es nicht, weil jeder, wo sammelt, ich bin ja ein Mensch, wenn ich jetzt zum Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt Stan Lee Comics oder wirklich bekannte Künstler, ja, dann würde ich sagen, okay, ich schick's ein zur Authentifizierung, aber dann bekommst du einen schwarzen Streifen bei CGC. Das heißt ja, das ist in Kooperation mit GSA. GSA authentifiziert das Autogramm. Du zahlst für die Authentifizierung, je nach Künstler, den bestimmten Preis, so wie es ja bei Beckett oder PSA, ja, glaube ich, auch ist. Und dann wird das verifiziert. Aber grundlegend ist die Tatsache trotzdem die, dass wir als Sammler, zumindest bei mir ist es so, dass ich, wenn ich etwas habe, es ein richtig authentisches CGC Yellow Label hat. Also sprich, wenn mich dann die Leute fragen, ist das COA dabei, ist da nicht COA dabei, kann ich die Sachen einschicken, kannst du machen, aber ein Sammler, der spezifisch danach schaut, kauft grundsätzlich immer nur eins, wo direkt von einem Witness, also wo dabei war, unterschrieben worden ist und das gegradet ist. Ich habe jetzt zum Beispiel von, kennt ihr den Almanach von Zurück in die Zukunft?
Ja, klar.
So, ich habe dieses Buch signiert von Jay Fox, Christopher Lloyd und Biff von Tom Wilson. Das ist das einzigste Ding, was ich nicht mit einem Beckett-Zertifikat habe, weil ich einfach übelster Fan von Zurück in die Zukunft bin, aber ich die Online-Verifikation habe, dass es höchstwahrscheinlich auch authentifiziert ist, bevor ich es erworben habe. Und irgendwann mal, wenn ich halt mal Bock habe, schicke ich es halt rein, zahle ich halt 300 € und dann ist es halt für mich gut. Aber es ist halt wiederum etwas ganz Besonderes. Ich würde jetzt niemals irgendwie so eine einfache Unterschrift von jemandem, wo es schon 100 Mal gibt oder 1000 Mal gibt, es sei denn, es ist ein Stan Lee, Todd McFarlane, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme oder sonst was, dann kann ich es verstehen. CGC hat das aber nur gemacht aus dem Grund, weil CBCS es schon dauernd gemacht hat. Und CGC hat halt irgendwann mal gemerkt, ah, die machen ziemlich gut Geld damit, starten wir halt dieses Programm halt auch, ne?
Okay.
Also die machen das ja nicht einfach umsonst, die wollen halt schon Profit darin sehen. Deswegen wurde diese Geschichte eingeführt. Aber ich bin absolut kein Fan von.
Okay. Also
Ja.
ich muss sagen, ich habe Comics nicht so krassen Einblick rein, wobei ich das schon immer super interessant finde. Ich finde es, wahrscheinlich müsste ich mich auch dann mehr damit beschäftigen. Im Bereich Sammelkarten habe ich ja selber einen YouTube-Kanal gemacht, wo so ein bisschen erklärt, wie findet man sich zurecht und so
Ja,
und
ja.
wie funktioniert das ganze Game. Im Comic habe ich sowas noch nicht gefunden. Ich weiß irgendwie zum Beispiel, wenn da irgendwie First Edition, das ist besonderes wichtiges Magazin, weil es das erste Batman-Magazin, sowas taucht dann schon auch im Hobby auf, so. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht die neuesten Releases, wie wichtig ist, wie hoch ist der Print Run? Gibt es
Ja,
sowas auch?
klar. Also ich sage jetzt immer so, man kann ja immer unterteilen zwischen verschiedenen Ausgaben. Also wenn wir jetzt mal die konkreten Sachen durchgehen, der Trade Press Comic ist immer dieser Comic, wo du einfach den Titel hast, zum Beispiel Wolverine steht drauf. Und dann gibt es immer noch ein Virgin. Und die Virgin-Ausgabe ist nur mit dem Cover, ohne diesen Titel, ohne Barcode, ohne jegliches. Ja, und dann, wenn es Exclusives sind in dem Sinne, also nicht die normale, wo du im Store einfach kaufen kannst, gibt es ein Trade Dress, dann gibt es ein Virgin und dann gibt es die Holos. Also im Endeffekt Foil Editions. Habe ich hier irgendwas da, wo ich es eventuell zeigen kann. Ich habe jetzt hier nur zum Beispiel ein Emboss, habe ich da. Ja, genau. Pass auf. Seht ihr jetzt hier dieses Beispiel?
Ja,
So,
okay.
das ist jetzt zum Beispiel Embossed, weil dann eine Veredelung dran ist. Dann gibt es die Die-Cuts, wo man zum Beispiel aufklappen kann. Zum Beispiel sind Kratzer drin, dann klappst du auf und dann siehst du hinten das ganze Bild. Solche Sachen gibt's. Und dann gibt's Metal Prints. Da ist die Vorderseite vom Comic komplett mit einer Metallplatte oben drauf, Aluminium gebürstet normal. Müsste Aluminium sein, würde ich jetzt mal sagen. Müsste lügen, aber ich glaube ja. Diese Varianten gibt's und die haben immer einen Staffelpreis. Also wenn ein Trade Press exklusiv rauskommt, kommt drauf an, was für ein Künstler als exklusiv, fangen die bei 20 € an. Ne? Die Virgins könnten bis 40 € gehen, die Foils gehen zwischen 60 bis 80 € und die Metals können schon mal auf 100, 100, 120, aber auch 80, je nachdem, ob der Print Run jetzt 50, 60, 100, 300 oder sonst was ist. Das sind Ausgaben, die man ab und zu im Auge hat. Für die Deutschen ist es sehr schwer ranzukommen, weil A, die meistens in den Comic-Cons verkauft werden, der Print Run sehr gering ist und wenn die Releases kommen, sind sehr, sehr begehrte Sachen schnell ausverkauft. Ich habe sehr viele Sachen, zum Beispiel von Park, Michael Jordan, Biggie. Wenn die halt weg sind und die man versucht halt noch zu haben, zahlt man auf jeden Fall manchmal das Doppelte, das Dreifache, vielleicht auch manchmal das Vierfache. Oder die fallen halt auch komplett, ne? Das kann auch passieren. Je nachdem, wie halt die Nachfrage ist, wenn halt noch viele übrig bleiben. Bei den regulären Comics, wenn es jetzt um diesen Wert geht, wo man sagt, okay, das lohnt sich, dann gibt es sogenannte Key Comics. Also wird unterteilt unter Minor Case. Das heißt, Minor Case ist zum Beispiel ein Cameo-Auftritt von im Heft kommt zum Beispiel Daredevil taucht da auf. Dann sagt man zum Beispiel Cameo-Appearance. Oder
Okay.
dann gibt es Major Keys. Die sind dann mit einem goldenen Schlüssel vermarktet, wenn man dann zum Beispiel über CSC die Sachen durchschaut. Das heißt dann die allererste Ausgabe von einem Comic, siehe zum Beispiel Turtles, 1987, Erstausgabe, Adventures, bla bla bla. Das wird dann als Major gezählt. Und wenn du die in einem guten Zustand hast, kann es schon sein, dass sie so zwischen 200 und 500 € variieren können. Aber grundsätzlich geht es immer nur darum, wie viel zahlt der Sammler dafür, ne?
Ja,
Also
klar.
es gibt dafür keinen Preis. Und dann gibt's halt, wie du vorhin erwähnt hast, die großen Sachen, so die Action-Comics von Superman, die sind ja dann exorbitant. Aber teuer sind sie halt nur aus dem Grund, weil Golden habt ihr ja auch angeschaut, ne? So, und wie ihr gesehen habt, die Sachen, die halt extrem teuer sind, haben auch einen historischen Hintergrund. So, aber viele haben halt immer so dieses Ding im Objekt, ah ja, okay, Erstausgabe, dann ist die Relation gleich mit solchen Comics, wobei wir trotzdem 2020 haben und man einfach nur trotzdem realitätsbezogen bleiben soll. Ne? Weil von dieser Ausgabe, wenn die regulär veröffentlicht wird, gibt es trotzdem vielleicht 10, 20, 30 oder 40.000 Ausgaben. Deswegen kann man dann nicht sagen, nur weil es ein Key-Comic ist, grade ich das und dann hat es automatisch mehr Wert. Weil dann zählt der Faktor, wenn ich jetzt etwas gegradet habe, ich habe jetzt zum Beispiel von Turtles was Signiertes, und das ist ein CGC-10. Und das ist ganz, ganz schwer, zum Beispiel sowas zu bekommen. Dann kommt es drauf an, wie oft gibt es diese Nummer, wie oft gibt es gegradete Comics von dieser Variante. Da steht ja immer eine Seriennummer, die kann man ja dann bei CGC direkt eingeben. Und dann kann man gucken, okay, von 9.8 gibt es jetzt zum Beispiel, das machen ja jetzt sehr viele, Exclusives kommen raus, CGCs werden gemacht, es kommen ganz viele 9.8er raus. Und dann siehst du im Hintergrund, ah, okay, es gibt 600 Stück davon und die sind halt absolut nichts wert, so in dem Sinne, ne? Dann kannst du froh sein, wenn du dein Grading reinkriegst, den Wert vom Comic. Und dann, wenn du halt einen Hype hast, zum Beispiel wie jetzt bei Venom, wenn der Film kommt und du hast einige Sachen, die halt dann gerade wegen dem Hype eventuell halt weggehen. Ist ja nichts anderes wie bei dem Kartengame. Wenn jetzt Jordan zum Beispiel irgendwas passiert oder keine Ahnung, oder LeBron rausgeht, gehen die ja exorbitant hoch. Aber das ist ja immer noch die Timeframe, wo das passiert. Und dann kommt ja wieder der Drop. Das war ja ganz krass. Ich war ja schockiert mit diesen Topps-Chrome, die Marvel-Boxen. Also ich habe den Einkaufspreis gesehen, bevor es rausgekommen ist, und habe dann aber auch gesehen auf Whatnot, was dann passiert ist. Und also ich bin schockiert geblieben. Ich habe gesagt, ich so hart, also richtig hart, ne? So, und mir tun da viel mehr die Leute leid, die sehr viel Geld da reinstecken, weil es halt durchaus sein kann, dass halt der Preis halt einen richtigen Dropdown ist. Es ist ja genau das gleiche wie mit Kryptowährungen. Alle sind auf den Zug gesprungen, wo der Zug schon abgefahren ist, und viele haben halt dann dumm aus der Wäsche geschaut. Und deswegen sage ich halt da echt immer, deswegen finde ich auch cool, dass sehr viele mittlerweile, wo ich auf Instagram habe, diese Suchtgefahr auch mittlerweile ab und zu posten. Ne? Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das habe ich selber bei mir sogar festgestellt, als ich ein paar Boxen aufgemacht habe, habe ich gesagt, hey, ja, ich muss ein bisschen langsam machen. Chill. So. Aber ansonsten kann ich über diese Thematik genau diese Sachen sagen, ja.
Aber du bist ja richtig krass im Thema. Also erstmal danke für die Erklärung, um
Gerne,
uns da so ein bisschen abzuholen.
gerne.
Was sammelst du denn selber?
Also, ich habe als Verkäufer habe ich gelernt, verlieb dich niemals in deinem Inventar, weil sonst bist du gleich bankrott. Deswegen konzentriere ich mich lediglich nur auf Sachen, die ich mit der Kindheit oder mit Filmen verbinde. Also Sachen von Stallone, Van Damme. Zum Beispiel bei Wesley Snipes war es ja so, durch das, dass ich beim Exile-Projekt mitgemacht habe, habe ich zwei Slaps von ihm signiert bekommen. Die kosten auch jetzt jede Menge Kohle. Aber die werde ich allgemein nicht verkaufen, weil das einfach ein verbundenes Projekt ist. Aber wenn ich so Sachen sammle, dann sind es wirklich echt Schauspieler, die ich extrem feiere, oder Sportler. Und wenn ich es mir halt erlauben kann, dann kaufe ich sie. Ansonsten gucke ich echt, dass ich Sachen kaufe, die hier schwer zu haben sind und besorgen tue und ich dann einfach versuche, im Marktsegment zu bleiben. Klar, einen Aufschlag zu machen, Zoll, Stress, Arbeit hier, Streaming, dass ich halt auch was verdiene. Aber bis jetzt, die Leute, wo bei mir eingekauft haben, können sich absolut nicht beschweren. Und da mein Partner zum Beispiel auch exklusiv, es gibt ja eine Reihe, die nennt sich Do You Poo. Ja, es gibt ja dieses, ich habe das mal in Stories erwähnt und dann haben mich echt viele per Nachricht dumm angefahren, als ich die Geschichte mit den Custom Cards erwähnt habe. Urheberrechtsverletzung, Vandalismus der Wortmarke, bla bla bla. Und das wollen halt viele Leute nicht hören. Aber ich erwähne das ja nur aus dem Grund, dass das Wissen wenigstens da ist und man weiß, was man da tut, weil viele berücksichtigen diese Thematik nicht. Ne? Und bei den Comics ist es ja genauso. Ich kann jetzt nicht hergehen und einen Spider-Man zeichnen und den, sei es als Artprint oder sei es als irgendwas, direkt zu verkaufen, funktioniert nicht. Klar gibt es die künstlerische Freiheit, aber wenn sie dich wollen, dann kriegen sie dich, egal was du machst, ne? So, denn deswegen macht man dann Veränderungen, bla bla bla. Und Michael Marad war zum Beispiel so schlau, der hat eine Do You Poo-Reihe gemacht und jedes Mal, wenn eine bestimmte Hommage kommt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt die 300er-Ausgabe von Spider-Man von ASM nehmen, ja, dann benutzt er eine Art Winnie Pooh, ja, und zeichnet dann die Pose von diesem Cover und macht eine direkte Hommage. Das funktioniert mit Sons of Anarchy, mit Tupac, mit Biggie, also mit allen. Und da das ja so erfolgreich ist, braucht er keine Lizenzen, weil er das ja machen kann. Ne? Mhm. Er macht es halt mit einem anderen Charakter und ist super erfolgreich damit. Die Printruns gehen aber nur bis 100, manchmal nur 10, zum Beispiel die Medals. Und die gehen halt für, also gegradet gehen die dann mal locker für 300, 400 Euro weg, wenn die halt auf 9, 8 aufwärts gehen. Ne? Mhm. Da ist die Nachfrage groß. Und das ist so diese eine Lücke, was man so machen kann. Wenn ich zum Beispiel Artprints mache, ist es immer so, ich kriege einen Auftrag von USA, von meinem Partner, dann zeichne ich irgendwas, ne? Dann wird es dort geprintet. Ich bekomme dann zum Beispiel 10 Exemplare, er bekommt 10 Exemplare. Wir sellen die, dass die Kosten gedeckt sind, die Arbeitszeit fürs Zeichnen und dann passt das. Die Leute freuen sich und wiederum ist es dann aber auch erlaubt, wenn man Sketchbooks macht. Ne? Mhm. Also sprich, ich kann bei CGC kein Artprint graden. Das funktioniert nicht. Also wenn ich jetzt bei CGC Sachen einschicke, müssen es Bücher sein, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich zeichne jetzt zum Beispiel Exile nochmal, Wesley Snipes am Kopf, so wie ich gemacht habe, auf dem Sketchbook, mache dann 10 oder 20 Prints, limitiert, so wie es auch die von Do You zum Beispiel machen, oder Kyle Willis, ein sehr guter Künstler, den ich auch sehr gut kenne. Und dann werden die Sachen gegradet und werden dann verkauft. Innen hast du dann deine anderen Zeichnungen, die du für irgendwas gemacht hast. Und dann funktioniert das auch. Die Sache ist halt natürlich, du brauchst die Fanbase, du brauchst die Community, dass die Leute die Sachen kaufen und Fans. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber das sind zum Beispiel Möglichkeiten, die man als Künstler auch machen kann.
Okay. Ja. Was ist, du hast gerade gesagt, dein Business. Was ist aktuell da? Machst du noch Musik? Ich glaube, du hast einen Instagram-Kanal mit Musik. Whatnot hast du oder Vogt? Ich weiß nicht.
Vogt mache ich nicht, ich mache nur Whatnot momentan. Whatnot? Aber ich habe mal mit Vogt geredet gehabt, vielleicht werde ich das ergänzend nochmal zusätzlich machen. Je nachdem, wie es die Zeit dann auch, sage ich jetzt mal so. Ja, Musik, also bei Musik bin ich jetzt spezifisch nur noch drauf fokussiert, für wenn sich irgendwas ergibt. Ich habe jetzt einen ersten Publishing-Deal unterschrieben, wo ich zuständig, also mein ganzer Katalog wurde genommen für die nächsten 5 Jahre und jetzt können die Sachen für Filme, für Kinofilme, für Serien oder sonstiges gepickt werden und auf Anfrage, wenn Leute irgendwie Comics oder so droppen in den USA, mache ich auch gerne Soundtracks und für nächstes Jahr ist noch ein letztes Album geplant, da machen wir dann noch ein Album mit einer Vinylschallplatte, mit Kassette und mit Album und mit einem eigenständigen Comic von mir, wo so meine Lebensgeschichte erzählt wird, dass die Leute so intern Bescheid wissen, was Sache ist. Und dieses Comic werden wir dann eventuell so umstrukturieren, dass es dann fortlaufend ab 2026 dann alle paar Monate dann eventuell rauskommt, weil ich will mich da gerne mal in dieser Richtlinie so fokussieren. So, das cool. ist so der Plan, den und ich so
auf habe. Auf Whatnot verkaufst du nur Comics oder auch Karten?
Mein Kartenstream ist morgen mein erster Kartdebütstream. Da verkaufe ich. Also ich bin aber nicht im Sportbereich tätig. Ich sehe da zu viel. Ich mache da eher so Vintage-Sachen. Also Filmsachen wie Independence Day, Gremlins, solche sagen wir seltenen Geschichten mache ich dann und drop sie dann.
Okay, cool. Ja. Nice. Packen wir alles natürlich in die Shownotes, die Whatnot-Seiten, Instagram-Seiten, ja, was auch gerne. Immer, was benötigt wird. Die so ein bisschen Mucke von dir findet man dann, oder diesen Soundtrack, überall. Von dem du von Wesley Snipes, ist Spotify und Co. überall.
Ja, alles drin. Also super. Einfach am besten in Google Famo reinschreiben, dann habt ihr Wikipedia-Eintrag, habt ihr alle Informationen, also alles. Also wie gesagt, die Palette ist lang. Die Musikgeschichte ist eine lange, auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Story.
Ja. Ich glaube, ein paar Bilder findet man und Insights auch auf deiner Instagram-Seite dafür wieder.
Ja, es gibt auch eine offizielle Webseite von mir, officialfarmer.com. Da sind auch noch im Überblick einige Sachen, auch die letzten Beiträge wie bei Hip Hop Source oder All Hip Hop oder so, gerade für die Geschichte mit Wesley Snipes findet ihr da auch ein paar Sachen.
Ja, nice. Super, super spannende Story auf jeden Fall und ich glaube, grundsätzlich kann man darüber stundenlang hören, vor allen Dingen kannst du, glaube ich, stundenlang auch darüber zu erzählen, weil du einfach ein dickes Knowledge darüber hast. Ja. Vielleicht holen wir das irgendwann nochmal nach, in einem weiteren Spot, ansonsten finde ich super spannend, da mal einen Einblick zu bekommen und ich glaube, du bist offen auch, falls da jemand mehr wissen will, dass man dich direkt kontaktieren kann.
Ja, jederzeit, das wissen auch die Leute, Ja, ab und zu, wenn mir mal langweilig ist, tue ich auf Instagram immer so Tipps erwähnen, auch jetzt gerade, wie ich erwähnt habe, diese Wertgeschichte, dass man die Sachen wirklich nicht als Investment sehen sollte, sondern als, sage ich mal, entweder als persönliches Sammelding oder einfach Emotionskauf, weil das ja meistens der Fall ist.
Ja.
Aber nie wirklich mit dem Hintergedanken gehen sollte, dass man wirklich reich davon werden kann, weil dann ist ja wie bei Aktien auch, schnelles Geld gibt's nicht. Und egal in welche Richtung es funktioniert, es wird's nie geben.
Ja. So,
und jeder, wo hart gearbeitet hat, weiß, wovon ich rede, glaube ich.
Auch wenn man es immer verkauft bekommt und irgendwo.
Genau. Man kann ein bisschen Profit machen, manchmal fällt man auch auf die Schnauze, aber Sachen, die teuer sind, muss man erst teuer einkaufen und dann musst du erstmal jemanden finden, der sie teuer verkauft. Das beste Beispiel war ja bei Nerdy. Nerdy Girl hat ja bei der zweiten Staffel, mit der bin ich auch von Instagram, kenne ich auch ganz gut. Der Ken hat doch bei der New York Comic Con sie darauf angesprochen, wegen dem Action Comic. Und dann hat sie ja eine Absage gemacht, hat gesagt nein. Und ich habe ja dann mittlerweile mitbekommen, dass sie das anderwertig für einiges mehr verkauft hat. Aber das sind halt Einzelfälle, ne? Es kann halt sein, dass man irgendwo so eine komplette Collection kauft und irgendwie ist das Ding halt da drin. Und dann ist es halt so, aber man kann halt die Sachen in einer Hand aufzählen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Und man sollte immer ganz wichtig Research machen. Ich habe auch zu den Leuten bei mir auf Whatnot, ich bin halt so aufgewachsen, dass eine Moral immer noch eine wichtige Rolle spielt. Also ich ziehe Menschen nicht wirklich gern ab oder ich mache es allgemein nicht. Und wenn mich halt Leute fragen, dann sage ich auch, ihr könnt jederzeit auf eBay oder sonst was ein Research machen und dann gegenkaufen. Und wenn sie mich dann fragen, warum ist dieser Preis so, wie der ist, dann habe ich auch immer die Knowledge und die Erklärung dafür, wieso und weshalb. Ich hatte letztens ein gutes Beispiel. Ich hatte eine Venom-Ausgabe, die habe ich immer noch. Die ist von Inuk Lee signiert und mit einer Skizze noch gegradet. Und die habe ich für 400 Euro. Der Markt hat allgemein, ging immer für zwischen 350 und 400 Euro weg. Und dann hat mich einer im Stream mal gefragt, ist es das wert, das zu kaufen? Ne? Also jeder Verkäufer normalerweise würde sagen, definitiv kauf einfach. Ja, und ich habe zu ihm gesagt gehabt, es kommt halt drauf an. Bist du ein Fan von dieser ganzen Geschichte und von diesem Charakter und von diesem Künstler? Kann ich ja sagen. Wenn du aber jetzt denkst, du kaufst dieses Comic, damit es irgendwann, dann lass die Finger von. Auch wenn das war so eine Ausgabe, wo während Corona passiert ist, die dann verschoben worden ist. Das hat halt schon so ein paar spezielle Hintergründe, auch als Key. Der erste Charakter von Virus, von Venom, den habt ihr auch gesehen, wo der Film von The Last Dance von Venom da war, dann hat man ihn auch gesehen gehabt. Und auf jeden Fall schätzen das dann auch die Leute. Dann habe ich es lieber, dass die Leute zu mir jederzeit kommen und wissen, dass wenn sie bei mir was einkaufen, auch der ehrliche Aspekt immer vorhanden ist, als dass sie dann bei mir einkauft, man dann wirklich irgendwann mal die Knowledge hat, so wie alle, wo im Kartengame eingestiegen sind, wo auch Steffen zu mir gesagt hat, ich so, Bro, nein, das ist viel zu viel, zahl das nicht, spinnst du oder was? Die Karte kostet so und so viel. Und irgendwann mal kommt man ja in diesen Bereich rein, wo man weiß, okay, das ist der Wert, deswegen bleib dran. Und ich finde diesen Trend, normale Comics einzukaufen, in CGC graden zu lassen, weggeworfenes Geld, es sei denn, man feiert das Cover und wird es irgendwann an die Wand anhängen, dann sage ich, okay, mach's. Ansonsten wirklich, selektiere nur wirklich die Sachen, die dir gefallen, bevor man unnötig Geld ausgibt.
Sehr gut, schon ein paar Free Tipps.
Ja, aber wie gesagt, Whatnot ist halt wirklich so ein Bereich, wo sowas halt extrem oft passiert und ich sehe es immer wieder und das ist halt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Kimbo gehe und der sagt zu mir, hey, fahr für die Karte, ist viel zu viel, dann gebe ich ihm trotzdem ein paar Euro mehr und sage ich so, Bro, nimm einfach, alles gut, ich weiß Bescheid, weil er ist ja auch einer, wo er auch gerne gibt und ja, aber es gibt halt auch ganz andere Seller.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja.
Augen auf, also da draußen.
Auf jeden Fall.
Und dir nochmal dickes Dankeschön.
Ich bedanke mich auch.
Du feierst Weihnachten die Tage, oder?
Ja, also italienische Familie isst immer ziemlich viel, würde ich mal sagen.
Okay.
Also der 24, 25, danach wird Sport getrieben.
Sehr gut. Auf jeden Fall. Dann dir schöne Weihnachten auf jeden Fall.
Danke
für deine Zeit. Guten Rutsch. Und wie gesagt, alle Infos zu FireMo findet ihr in der Beschreibung, beziehungsweise schreibt ihm gerne auch nochmal direkt an.
Genau. Ich wünsche euch auch schöne Feiertage. Rutscht gut rein und feier schön mit deiner Tochter. Ne? Hab ich gut bekommen.
Yes.
Und falls irgendwas ist, ihr könnt euch jederzeit melden. Gar kein Problem.
Danke. Frohe Weihnachten.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Every Friday night when the sun goes down low, Marcus and Dennis got a show to bestow on trading cards and things from the past, collectibles that are built to last. From baseball rookies to rare comic books, memorabilia that grabs your heart's hooks. Tune in anywhere, it's easy to find a podcast for the collector's mind. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way on this golden show, week by week, come what may. From cards and coins to signed guitars, history in your hand, it's never far. Listen in and join the ride. Das Hobby, where passions collide. They talk the legends and they share the dreams of finding rare gems that make you beam. From platforms galore, they reach your ear. A collector's haven, it's crystal clear. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way. On this golden show, week by week, come what may. Das Hobby, where treasures unfold. Every Friday, stories are told. Marcus and Dennis, guiding the way. On this golden show, week by week, come what may.